Ich bitte jetzt Michael Herbst, einfach mit seinem Vortrag einzusteigen. Er hat uns einiges zu sagen. Danke, dass Sie da sind und wir nutzen die Pause zusammen.
Herzlichen Dank, dass Sie sich hier einfinden. Ich habe so gedacht, na, man kann jetzt auch nett da vorne im Café sitzen. Der Kuchen ist hervorragend, der Kaffee ist heiß und stark. Also toll, dass Sie trotzdem gekommen sind. Ich würde gerne, bevor ich mit dem Inhaltlichen losgehe, etwas mit Ihnen vereinbaren. Ich habe, wie sich das für eine christliche Rede gehört, drei Teile und muss die nicht alle zu Ende bringen. Jeder ist in sich schon eine ganz sinnvolle Überlegung, wie ich finde, sodass ich sagen würde, wenn Sie am Ende eines Teils sagen, jetzt würde ich gern mal drüber reden, melden Sie sich einfach und dann unterhalten wir uns, sonst machen wir das am Ende. Wenn Sie zwischendurch irgendetwas aufgrund meines Tempos oder anderer Gründe nicht verstehen oder etwas anmerken möchten, zögern Sie nicht. Ich hoffe, ich sehe Sie dann und sonst müssen Sie einfach mal irgendwie aufstehen oder sonst wie sich bemerkbar machen. Mir reicht's, wenn die Zeit nie ausreicht. Das ist unser Thema und ich glaube, das muss ich nicht besonders begründen, warum das ein Thema ist, das viele Menschen beschäftigt und wahrscheinlich eben Sie auch beschäftigt. Worum geht es, wenn wir über Zeit uns Gedanken machen? Der kleine Sohn eines Kollegen von mir hatte eine philosophische Eingebung. Ich muss dazu sagen, dass diese Geschichte in jener dunklen Vorzeit spielte, als man noch Kassettenrekorder hatte und nicht sowas. Also er hatte einen Kassettenrekorder und er sagte, als er mit dem Kassettenrekorder spielte, sehr nachdenklich zu seinem Vater: Papa, weißt du, was das Problem mit dem Leben ist? Jetzt wird's also gewichtig. Vater sagte, nein. Was ist das Problem mit dem Leben? Antwort des Sohnes: Das Problem mit dem Leben ist, dass man es nicht zurückspulen kann. Wohl wahr. Das ist das Problem mit der Zeit. Wir geben sie großzügig aus, sie geht, manchmal sagen wir auch, die Zeit rennt und wir können sie niemals zurückdrehen. Und dabei ist sie immer zu knapp. Zeit, das ist der Stoff, aus dem unser Leben ist, so hat es der amerikanische Erfinder und Philosoph Benjamin Franklin ausgedrückt. Dazu also drei kleine Kapitel, die ich Ihnen gerne vortragen möchte. Das erste, unsere Not mit der Zeit. Das zweite, uralte Einsichten in das Wesen der Zeit. Und dann zwischen Uhr und Kompass, das ist das Bild, das ich Ihnen gerne mitgeben möchte, orientieren wir uns an der Uhr oder orientieren wir uns an einem Kompass? Mal gucken, ob wir so weit kommen. Also das erste, unsere Not mit der Zeit. Ich glaube, Sie würden mir relativ schnell zustimmen, wenn ich sage, Zeit ist ein merkwürdiger Stoff. Und wir haben erhebliche Probleme, mit diesem Stoff in unserem Alltag umzugehen. Ich will Ihnen mal ein paar Beispiele dafür bringen. Ein erstes Beispiel. Der Umgang mit der Zeit ist in unserer europäischen Kultur wahnsinnig streng geregelt. Sie haben zum Beispiel mit Recht von mir erwartet, dass, wenn Sie schon alle hierher kommen, um mir zuzuhören, ich bitte pünktlich um, was war das, 12.30 Uhr hier aufschlage. Wir beginnen eine Veranstaltung, weil Sie auf 12.30 Uhr ausgerichtet ist. Es gibt übrigens einen netten Streit. Ich habe einen wissenschaftlichen Mitarbeiter aus Pommern und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin aus Brandenburg. Ich selber komme aus Westfalen. Wir streiten uns regelmäßig darüber, ob die korrekte deutsche Formulierung heißt, die Veranstaltung beginnt 12.30 Uhr oder die Veranstaltung beginnt um 12.30 Uhr. Ich bin ziemlich dogmatisch festgelegt, dass um 12.30 Uhr fest richtig ist, aber die liebe Christiane aus Brandenburg sagt vollkommen falsch. Gutes Deutsch ist, wir beginnen 12.30 Uhr. Wie auch immer. Dann beginnen wir bitte aber auch. Man kann sich das schnell klar machen, worin die Unterschiede bestehen. Wir beginnen einen Gottesdienst, weil es 10 Uhr ist. Dann fangen wir an. in Afrika beginnt ein Gottesdienst, wenn alle da sind. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Das würden wir nicht gerne so machen. Unser kompliziertes Zusammenleben lebt davon, dass wir Pünktlichkeit einüben. Ein zweiter Punkt. Zeit ist nicht gleich Zeit. Es macht einen erheblichen Unterschied aus, ob ich bei meinem Zahnarzt auf dem Stuhl liege oder auf einen verspäteten Zug warte oder alternativ, ob ich dem Sonnenuntergang am Meer zuschaue oder an einem freien Abend mit meiner Tochter in Marburg telefoniere. Albert Einstein hat das Prinzip der Relativität so erklärt. Wenn man mit einem netten Mädchen 2 Stunden zusammen ist, hat man das Gefühl, es seien 2 Minuten. Und wenn man 2 Minuten auf einem heißen Ofen sitzt, hat man das Gefühl, es seien 2 Stunden. Das ist Relativität. Drittes Beispiel, Beschleunigung. Unsere Kultur beschleunigt sich immer mehr. Die Dinge kommen in einem unerhörten Tempo auf uns zu und verlangen von uns, dass wir uns immer mehr an dieses Tempo anpassen. Das beste Beispiel dafür ist unser Postverkehr. Früher waren Briefe mindestens einen Tag unterwegs und eine Antwort auf einen Brief nahm dann eben mehrere Tage in Anspruch. Heute senden wir E-Mails hin und her und sind äußerst verschnupft, wenn die Antwort auch nur ein paar Tage auf sich warten lässt. Ich bekomme häufig Mails in meinem Uni-Betrieb. Da steht dann die Abkürzung hinter ASAP, as soon as possible, Antwort so schnell wie möglich. Und letzte Woche bekam ich eine Mail aus dem Bildungsministerium, die hieß so, es war Freitag, 9 Uhr, und drin stand, wir erwarten Ihre Antwort bis 12 Uhr. Und es war durchaus ein kompliziertes Problem. Viertes Beispiel, Zeit ist nicht nur schnell, Zeit ist knapp. Jeder kennt diese Not mit der Zeit. Ein zu viel an Herausforderungen und Aufgaben, ein zu wenig an verfügbarer Zeit. Zeit ist eine knappe Ressource. Und gerade wer Verantwortung hat für einen kleinen Betrieb, für eine Schulklasse, für eine große Familie, merkt, dass immer mehr Menschen unter einem ungesunden Zeitdruck stehen, obwohl wir in Deutschland mehr Ferien und Freizeit haben als je zuvor. Stress ist übrigens nicht dasselbe wie viel Arbeit. Stress ist nicht dasselbe wie viel Arbeit. Stress ist Kontrollverlust bei viel Arbeit. Ich habe nicht mehr die Arbeit, sondern sie hat mich. Und ich fürchte dann, dass ich es nicht mehr schaffe, weil mich die Arbeit wie eine Lawine überrollt und dann wäre ich gescheitert und blamiert und habe Schaden an Leib und Seele genommen. Ich will Ihnen mal ein Bild zeigen, das das ein bisschen illustriert. Genau, das ist das Bild. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Das zeigt den Umgang von Menschen mit viel Stress. Das fängt so an, dass wer zum Beispiel eine Berufstätigkeit aufnimmt, am Anfang merkt, Donnerwetter, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel schaffen kann. Und dann kommt ein bisschen mehr Druck und man steigert sich noch ein bisschen mehr, investiert noch ein bisschen mehr Zeit in die Arbeit und merkt, Wahnsinn, das geht ja auch noch. Die Kurve geht immer noch nach oben. Der Druck wächst, die Zeit ist knapp, aber man schafft das irgendwie. Bis man irgendwo einen Punkt erreicht, das ist genauso wie beim Alkoholkonsum, wo die Linie plötzlich abbricht und ganz plötzlich die Fähigkeit, Stress zu verarbeiten, in sich zusammenbricht. Und dann kommt das, was man oft mit einem modedeutschen Wort Burnout nennt, das Ausgebranntsein. Aber es hat begonnen damit, dass ich immer weiter versucht habe, meine Leistungsfähigkeit zu steigern. Mein fünftes, bin gleich durch mit diesem Kapitel, Beispiel ist Reizüberflutung. Wir haben ja nur sehr bedingt die Kontrolle über unsere Zeit. Auf unsere Zeit greifen immer wieder auch andere zu. Ich kann Ihnen das nochmal anhand der E-Mails ein bisschen erläutern. Bei uns an der Uni sind die Computer so eingestellt, dass alle 30 Minuten die neuesten E-Mails hochgeladen werden und auf dem Bildschirm erscheinen. Die Aufmerksamkeit bei der Vorbereitung dieses Vortrags zum Beispiel wurde dadurch permanent immer wieder abgezogen. Optisch und akustisch drängt sich jemand dazwischen. Der Rektor, ein Mitarbeiter, eine Studentin, jemand, der etwas verkaufen will, ein Verlag, der mich mahnt, ein Examenskandidat in Not. Und zwischendurch, das sind dann die Glanzlichter eines meiner vier Kinder, weil es gerade an mich dachte. Wir haben immer mehr Mühe, bei einer Sache mit unserer Zeit über eine längere Zeit konzentriert zu bleiben. Ein amerikanischer Autor, Mark Halperin, sagt, wir leben unser Leben in einer Aufregung, die unsere Vorfahren nur aus der Schlacht kannten. Je mehr die Erregung zunimmt, desto schwerer fällt es uns, uns auf Weniges und Wichtiges zu konzentrieren. Und genau das ist eine der ganz schwierigen Aufgaben im Umgang mit der Zeit, sich zu konzentrieren auf das Wenige und Wichtige. Vorletztes Beispiel, Multitasking. Eine Alternative zum Entscheiden, was mit meiner Zeit nun wichtig ist und was unwichtig ist, ist Multitasking. Ich kenne das von meinem Ältesten, der ist Banker, und als er seine Examensarbeit im Studium tippte, saß er bei uns im Wohnzimmer, er schrieb an seiner Examensarbeit auf dem Rechner, er las auf seinem Handy parallel eine SMS und folgte einer Fernsehsendung im Fernsehen. Das hat mich sehr gewundert, weil nach meiner wissenschaftlichen Einsicht ist Multitasking eigentlich eine ausschließlich weibliche Eigenschaft. Ich bestaune es, wenn ich meine Frau in der Küche sehe, wie sie das Essen zaubert, gleichzeitig ein Telefonat führt und unseren Enkel überwacht. Man muss dabei nur sehr aufpassen. Eine Freundin von uns beendete das Telefonat, das sie beim Nudelkochen führte. Sie hatte das Telefon zwischen Kopf und Schulter eingeklemmt, beendete das Gespräch und dachte, jetzt kann ich ja einhängen. Einhängen hieß, den Kopf von der Schulter lösen, was dem Handy einen abrupten Tod im heißen Nudelwasser bescherte. Dennoch, Multitasking ist eine weibliche Fähigkeit. Bei Männern ist nach meiner Kenntnis die Fähigkeit zum Multitasking eher beschränkt. Sie können am ehesten, das ist die höchste Kunst von Multitasking bei der männlichen Seite, nur mal so zur Information für die Frauen, sie können das aus bestimmten Gründen nicht wissen, was jetzt kommt. Die höchste Fähigkeit des Multitasking bei Männern ist, auf dem stillen Örtchen sitzen und den Sportteil lesen. Das funktioniert noch. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Ich werde auch wieder ernsthaft. Das ist gut so. Weil Multitasking nach einer Harvard-Studie ausgesprochen ungesund ist. Multitasking lässt die Leistungsfähigkeit auf Dauer einbrechen. Durch die Gleichzeitigkeit des Arbeitens schleichen sich deutlich mehr Fehler in die Arbeit ein. Der Arbeitsspeicher unseres Gehirns verkraftet nicht mehr als eine wirkliche Aufmerksamkeit. Manchmal verliert man damit also mehr Zeit, weil man Zeit sparen möchte. Und das Letzte, es gibt eine gewisse Kurzatmigkeit im Umgang mit der Zeit. Wir haben uns an eine gewisse Kurzatmigkeit mit der Zeit gewöhnt. Wir versuchen dann Zeitmanagement zu lernen. Wir kaufen uns einen ganz teuren Kalender einer bestimmten Marke mit einem Punkt am Ende und meinen, wir würden damit unsere Zeitprobleme gelöst bekommen. Wir konzentrieren uns dabei immer mehr auf kurz- und mittelfristige Dinge im Umgang mit der Zeit und höchstens an Geburtstagen und kurz vor Silvester. Denken wir mal drüber nach, na, wo führt mich mein Leben eigentlich hin? Wohin geht das eigentlich? Der Stoiker Seneca hat gesagt, wir beschweren uns darüber, dass unsere Tage zu wenige sind. Und dann handeln wir wieder so, als gäbe es kein Ende. Wir beschweren uns, dass unsere Tage so wenige sind. Und dann tun wir wieder so, als hätten unsere Tage kein Ende. Sigmund Freud hat einmal gesagt, der Mensch ist ein komisches Tier, er glaubt eigentlich nicht, dass er sterben muss. Wir wissen natürlich, dass wir sterben müssen, aber wir glauben es nicht. Jedenfalls leben wir nicht so, dass wir es wüssten. Mein zweites Kapitel, jetzt gucke ich nochmal rum, gibt es dazu schon Diskussionsbedarf? Möchte sich dazu jemand mit einer Frage oder Anmerkung beteiligen? Okay, Mittagstief, Suppenkoma. Es ist eine hochdankbare Zeit, in dieser Zeit einen Vortrag zu halten. Das ist also ganz hervorragend. Ich möchte Ihnen ein paar biblische Einsichten erzählen und ich glaube, dass darin schon eine sehr heilsame Hilfe steht. Und es kann sein, dass Sie sagen, vieles davon wissen wir ja schon. Ich würde Sie dann fragen, ob wir es auch schon leben. Also ein paar biblische Einsichten in das Wesen der Zeit. Es sind vier Einsichten. Die erste Einsicht heißt, Mensch und Zeit sind wie füreinander geschaffen. Es ist schon ein Wunder, wie unser Leben in der Zeit eingerichtet ist. Im ersten Buch Mose heißt es, Gott schied das Licht von der Finsternis und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. So existiert Zeit in diesem Rhythmus. Tag und Nacht und Licht und Dunkelheit. Übrigens, wenn Sie das wundert, im hebräischen Denken beginnt der Tag mit dem Abend. Und das heißt mit der Ruhe vor der Arbeit. Tag und Nacht, der erste Tag. Das Aufregende daran ist, dass dieser Rhythmus von Gott unserem Leben regelrecht eingestiftet ist. In unseren Zellen ticken kleine Uhrwerke und sie werden von einem zentralen Uhrwerk in unserem Zwischenhirn gesteuert, sodass selbst wenn das Tageslicht komplett ausfiele, unser Körper in einem ungefähren 24-Stunden-Rhythmus funktioniert. Das Sonnenlicht ist nur noch für die Feinjustierung da. Man hat das in Frankreich mal ausprobiert und hat einen Menschen ein halbes Jahr in einem unterirdischen Keller leben lassen, ohne jedes Licht. Und hat ihn immer wieder untersucht und hat festgestellt, dieses Uhrwerk in unseren Zellen hat immer noch fast exakt funktioniert. Das funktioniert ungefähr so. 16 Stunden Wachheit, 8 Stunden Ruhe ist der Rhythmus, in dem wir gebaut sind. Gegen Morgen werden Hormone ausgeschüttet, die unser Herz schneller schlagen lassen. Der Blutzuckerspiegel fällt, der Hunger auf das Frühstück wird kommen. Das Nachthormon Melatonin tritt zurück, das Taghormon Serotonin übernimmt das Ruder. Es läuft noch nicht alles auf Hochtouren, aber es kommt in Gang. Morgens ist unser Verstand am aufnahmefähigsten. Gegen Mittag kommt es zu einer gewissen Ermüdung, nicht nur wegen der Verdauung. Das Suppenkoma ist trotzdem ein gewisses Rätsel. Ein kurzer Mittagsschlaf wirkt Wunder. Nachmittags geht es munter weiter, aber nicht ganz so leistungsfähig wie am Morgen. Gegen Abend ist die beste Zeit für Sport. Gegen 21 Uhr beginnt die Melatoninproduktion. Der Körper bereitet sich auf den Schlaf vor. Die Körpertemperatur sinkt. Ähnliches wissen wir von den Blumen. Mimosen strecken sich stets zur selben Zeit der Sonne entgegen und rollen sich abends stets zur selben Zeit wieder zusammen. Stellt man sie in einen dunklen Keller, tun sie ungerührt dasselbe weiter. Morgens ausrollen, abends einrollen. Nur nebenbei, es gibt immer noch erhebliche individuelle Unterschiede zwischen Morgen- und Nachtmenschen, also zwischen Lerchen und Eulen. Das ist nicht etwas, auf das wir allzu großen Einfluss hätten. Oscar Wilde hat es einmal folgendermaßen sehr nett ausgedrückt. Als ein Bekannter den irischen Dichter morgens um 9 besuchen wollte, antwortete Oscar Wilde, Sie sind ein erstaunlicher Mensch. So lange würde ich nie aufbleiben. Ich bin um 5 Uhr schon im Bett. Also, wir sind so geschaffen, unser Leben funktioniert biologisch in diesen Bahnen. Gott schied das Licht von der Finsternis, nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das ist das Wunderwerk der Schöpfung. Für mich ein Hinweis darauf, wie planvoll, liebevoll und absichtsvoll wir von Gott geschaffen wurden. Zweiter Hinweis, die Zeit ist der von Gott geschenkte und begrenzte Raum für unser Handeln. In 1. Mose 2 geht es noch einmal um den Tag, an dem Gott der Herr Erde und Himmel machte. Zeit ist für die Menschen der Bibel nicht zuerst ein physikalischer Begriff. Zeit ist vielmehr der Raum, der uns geschenkt wird, etwas zu schaffen. Zeit ist Handlungsspielraum. Und dieser Handlungsspielraum ist begrenzt. Er ist nicht endlos, aber er ist in seinen Grenzen von Gott geschützt. Der Mensch soll die Zeit ausschöpfen. Er soll etwas beginnen und anfangen und fertig machen in der Zeit. Er soll die günstige Zeit, die es für bestimmte Dinge gibt, erforschen. Diese Vorstellung von der Zeit, die zum Handeln geschenkt ist, kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Da sagt Paulus zum Beispiel im Epheserbrief, wir sollen die Zeit auskaufen. Und Jesus selbst legt Wert darauf, dass er die Werke Gottes wirkt, solange es Tag ist. Johannes 9. Die geschenkte Zeit ist also die Zeit, die mir gegeben ist, damit ich in ihr wirke, mit Eifer und Begeisterung, was mir aufgetragen ist. Ich soll meine Zeit nicht vergeuden. Die biblischen Autoren haben ein ganz positives Verhältnis zum Unternehmen. Zeit ist der Raum, der mir geschenkt ist, damit ich in dieser Welt etwas Gutes unternehme. Und damit wird mir Verantwortung für die Zeit übertragen. Ich bin nicht einfach nur das Opfer der Verhältnisse und der Menschen, die mich bedrängen in der schicksalhaft vergehenden Zeit. Ich bin nicht nur ein Rädchen in der Maschine. Ich bin verantwortlich auch für die Schwerpunkte in dem, was ich tue und lasse und für die Balance zwischen Arbeit und Leben. Ich sehe hier ein großes Problem, weil ich manchmal auch in seelsorglichen Gesprächen und meine Klientel sind dann häufig Pfarrerinnen und Pfarrer und die sagen Sätze wie, ich kann eh nichts an meiner dauernden Überforderung machen. Es ist halt mein Schicksal. Und wenn sie ganz ehrlich werden, etwas später am Abend, dann sagen sie, ich komme einfach nicht mehr klar mit der Zeit. Warum sieht meine Gemeinde das nicht? Und warum kümmert sie sich nicht besser um mich? Vielleicht kennen Sie solche inneren Sätze. Ich kann sowieso nichts machen. Und warum tun die anderen nicht endlich einmal etwas für mich? Inwieweit sind das unsere inneren Überzeugungen? Meine Überzeugung dagegen lautet, nicht total, aber doch ausreichend bin ich verantwortlich für meine Entscheidungen, meine Zeitpläne und auch meine Überforderung. Ich habe doch dieses oder jenes zugesagt. Ich habe doch hier oder dort Zeit vergeudet. Ich habe mich aufhalten lassen. Es ist ein erster Fortschritt zu erkennen, dass ich Zeit zur Gestaltung bekommen habe, für die ich verantwortlich bin, auch in der Konzentration auf das Wesentliche, auf die für mich wichtigen Beziehungen, Aufgaben und Dinge, auf mein Ja und Nein. Dritte Einsicht, die Zeit hat einen guten Rhythmus. Die biblischen Zeugen wissen nicht nur etwas von der Zeit, in der etwas begonnen und abgeschlossen wird und dazwischen ist ein Pfeil. Sie kennen auch die Zeiten, die wie ein Kreis funktionieren, die also immer wiederkehren. Dass etwas immer wiederkehrt, ist eine besondere Gnade. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Bundesliga und Europameisterschaft, das steht da nicht, das war ich jetzt. Der Menschheit wird die Wohltat der gegliederten Zeit gegönnt. Es ist eben immer, nicht immer dasselbe, sondern es gibt Rhythmen, die unser Leben prägen sollen. Die gegliederte Zeit kennt vor allen Dingen zwei Rhythmen, nämlich Wachen und Arbeiten einerseits, Ruhen und Feiern andererseits. Gesund lebt der Mensch in der Zeit und mit der Zeit, wenn er diesem Rhythmus folgt. Wachen und Arbeiten, das hat wieder mit der Wertschätzung der Arbeit zu tun und dem, dass ich mit meiner Zeit etwas anfangen soll. Aber ebenso ruhen, schlafen und feiern. Ein Bibelausleger schreibt, der gute Schlaf wird zum Merkmal des Menschen, der im Takt des Schenkens und Rufens Gottes lebt. Der gute Schlaf. Denn dieser Mensch weiß, dass umsonst der vergeblichen Mühen des Arbeitsfanatikers durch das umsonst der Gabe Gottes im Schlaf endgültig abgelöst. Und darum wird kein einziges Gebot in der ganzen Bibel so ausführlich begründet und erläutert, wie das Gebot, 6 Tage zu schaffen und zu wirken und am 7. Tage aufzuhören. Wir kennen das Wort Sabbat. Das Wort Sabbat kommt vom hebräischen Shabbat. Und Shabbat heißt ganz schlicht und nichts anderes als aufhören. Aufhören heißt das. Der Sabbat wird geheiligt, wenn wir aufhören zu arbeiten. Hans-Walter Wolf schreibt, in demonstrativer Arbeitsniederlegung soll sich die Heiligung des 7. Tages vollziehen. Die Begründungen sind umfangreich und sehr verschieden. Mal wird gesagt, ihr sollt ruhen und euch daran erinnern, dass Gott euch befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Mal wird gesagt, guckt euch die Schöpfung an, Gott selber hat geruht am 7. Tag. Mal wird gesagt, jeder Mensch und alles Vieh braucht einen Tag der Ruhe, auch der Fremdling in deiner Mitte und auch das Vieh soll einen Tag haben, wo es nicht arbeiten muss. Es gibt einen bedeutenden Autor, der sich mit Zeit beschäftigt hat und im Augenblick sowas wie der Star in der Zeitmanagement-Szene ist. Er ist Stephen Covey, ein Amerikaner. Und der übersetzt die gleiche Logik des Sabbatgebotes in die Sprache der Betriebswirtschaft. Er sagt, das nehmen Sie bitte mit, also schreiben Sie bitte jetzt in Ihre Hefte, wir müssen das P-PK-Gleichgewicht bewahren. Das P-PK-Gleichgewicht beachten. Er meint damit das Gleichgewicht zwischen Produktivität und Produktion einerseits und PK, das ist die Pflege der Produktionskapazitäten. Furchtbare Sprache. Ich kann es Ihnen etwas mittagstauglicher erzählen. In Aesops Fabel von der Gans, die goldene Eier legte, wird das Problem nämlich anschaulich. Pflege ich die Gans, dann bekomme ich über lange Zeit täglich ein goldenes Ei. Werde ich aber dumm und gierig, dann denke ich mir, wenn ich die Gans schlachte, habe ich ganz viele goldene Eier. Also schlachte ich die Gans, aber jetzt bekomme ich eben täglich nicht mehr ein goldenes Ei. Pflege von PK, von Produktionskapazitäten, das heißt nichts anderes. Unser Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Ich bin selbst Marathonläufer und weiß, der Marathonlauf bedarf einer sehr sorgfältigen Einteilung meiner Kräfte und er bedarf einer sehr ruhigen Vorbereitung. Und wenn ich nichts mehr dafür tue, dass meine körperlichen, meine geistlichen, meine geistigen, meine sozialen Gaben, Kontakte, Ressourcen gepflegt werden, dann gleiche ich dem Mann, der die goldene Gans schlachtet. Vielleicht bin ich jetzt ungeheuer effektiv und fleißig und alle Leute sagen, boah, der setzt sich aber ein für unsere Gemeinschaft. Der zerreißt sich ja geradezu. Aber irgendwann, nach einigen Jahren, werde ich merken, wie meine Kräfte nachlassen und ich nicht den langen Lauf laufen kann, zu dem Gott mich eigentlich bestimmt hat. Ich achte sehr einen amerikanischen Freund, Gordon MacDonald. Gordon MacDonald sagt, als über 70-Jähriger heute, stellt euch vor, die zweite Hälfte eures Lebens, die späteren Jahre, könnten eure besten und effektivsten und fruchtbarsten Jahre im Leben und im Dienst sein. Aber wenn ihr das wollt und nicht irgendwann nur erschöpft in der Ecke liegen wollt, dann müsst ihr für den langen, langen Lauf immer wieder darauf achten, die PK, die Produktionskapazitäten zu pflegen oder weniger technisch gesagt, darauf zu achten, dass eure Beziehungen intakt sind, dass euer Gebetsleben intakt ist, dass ihr genug Schlaf bekommt und etwas für eure Fitness tut, dass ihr euer Gewicht kontrolliert und dass ihr auch euch mit geistiger Nahrung reichlich versorgt. Ein letzter Gedanke zur Zeit in der Bibel. Die Zeit als fallende Zeit. Was ist das denn nun? Wir haben gehört von der gewährten Zeit, in der wir etwas tun können. Wir haben gehört von den wiederkehrenden Zeiten, die uns einen Rhythmus geben. Und jetzt kommen die Zeiten, über die wir nicht selbst entscheiden. Die Zeiten, die uns zufallen und Schicksal werden. Das ist eine ganz besondere Form von Zeit, um die Bibel weiß. Wir sollen unsere Zeit planen und wir sollen zugleich wissen, dass wir sie nicht planen können. Das ist Demut. Der Mensch weiß nicht, was geschehen wird und wer kann ihm sagen, wie es werden wird, sagt der Prediger Salomo. Und im Jakobusbrief heißt es, das kennen Sie alle, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Manchmal, wenn ich so eine Einladung kriege zu einer Landeskonferenz der landeskirchlichen Gemeinschaften im Oktober 2010 mit der Einladung, ich möchte bitte im Mai 2012 kommen, dann denke ich mir, ja, also der Jakobus hätte jetzt seine Schwierigkeiten mit uns. Wenn wir leben, werden wir dies oder das tun. Die Zukunft des Menschen liegt in unserer westlich geprägten Vorstellung immer vor uns. Wir sagen, die Zukunft liegt vor uns. Die Vergangenheit liegt hinter uns. Wir sagen dann auch gerne mal, das haben wir hinter uns. Also irgendwann werden Sie sagen, den Vortrag haben wir hinter uns. Für den biblischen Menschen ist es genau umgekehrt. Der biblische Mensch sagt, das, was schon passiert ist, das liegt vor uns, wie ein Buch, in dem wir lesen können, unsere Geschichte. Das, was noch nicht passiert ist, liegt in unserem Rücken. Wir können es nicht sehen. Nach biblischem Bild, das ist ein ganz schönes Bild dafür, bewegt sich der Mensch durch die Zeit wie ein Ruderer. Er guckt auf das, was er schon durchfahren hat, aber er fährt in das, was er nicht sehen kann. Wie sollen wir damit leben, dass wir unsere Zeit nicht im Griff haben? Es gibt zwei Folgerungen. Die eine heißt, wir verfügen nicht über die Art von Zeit, in der wir leben. Im Prediger Salomo gibt es ein berühmtes Gedicht, das Sie alle kennen. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und das wird dann durchbuchstabiert. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, abbrechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, lieben und hassen. Der Clou dieser Aufzählung im Buch des Predigers ist nun folgender. Das alles sind nicht Dinge, die wir entscheiden. Och, heute nehme ich mir mal Zeit zum Lieben, morgen nehme ich mir mal Zeit zum Hassen. Das plane ich alles jetzt mal und dann mache ich das so, wie ich es will. Der Clou besteht darin, dass diese Dinge mir zufallen. Und ich kann sie dann nur ergreifen. Der Prediger sagt, das menschliche Leben enthält Zeiten, über die wir nicht verfügen, sowie über geboren werden und sterben. Gibt Gott nicht die Zeit, können wir nichts tun. Und nicht zu jeder Zeit können wir alles tun. Die Zeiten kommen also von Gott. Und wir können nur die Gelegenheiten ergreifen, die er schenkt. In der griechischen Mythologie gibt es einen kleinen Jungen, der heißt Kairos, das heißt zu Deutsch die geschenkte Zeit. Und dieser Kairos wird immer so dargestellt, dass er auf der Flucht ist und einen wehenden Schopf hat. Und daher kommt im Deutschen unsere Redewendung, du musst die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Das ist die fallende Zeit, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Der Prediger erzählt uns aber auch von der Verletzlichkeit unseres Lebens. Wer plant, wenn Sie etwa planen, ich möchte gerne nächstes Jahr das machen und übernächstes Jahr möchte ich das machen, dann gehen Sie immer davon aus, dass Sie auch in Zukunft gesund und munter sind, mit allem Nötigen ausgestattet und frei, das und jenes zu tun. Der Prediger weiß, viel demütiger als wir, dass es auch die Jahre gibt, Prediger 12, die uns nicht gefallen. Das Nachlassen der Kräfte, die Krankheit, die Nöte in der Familie und plötzlich können wir nicht mehr so handeln, wie wir wollten. Die Bibel rechnet also, ganz anders als die schlauen Zeitbücher, die wir sonst so lesen können, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, die wir nicht beeinflussen können, die außerhalb unserer Verfügung sind. Das können sehr positive Gelegenheiten sein, mit denen wir nicht rechnen durften, die uns aber zufielen. Ich will Ihnen ein ganz winziges Beispiel sagen. Ich bin 1955 geboren. Ich bin damit ein Kind des Kalten Krieges. Und ich bin mit einer Gewissheit aufgewachsen in Bielefeld in Westfalen. Das haben uns unsere Lehrer beigebracht, das haben die, hat man in der Familie gesagt, in den 50er, 60er Jahren, auch noch in den 70er Jahren. Und diese Gewissheit war, die Teilung Europas und die Teilung unseres Vaterlandes ist unverrückbar und sie wird niemals wieder aufgehoben werden. Und dann kam der November 1989 und ich saß staunend am Fernseher und konnte es nicht für möglich halten. Das war in meiner Lebensplanung überhaupt nicht vorgesehen. Und dass sich mir dann die Gelegenheit eröffnete, in Pommern, in Greifswald zu arbeiten, mit den Menschen dort Gemeinde zu leben, Studierende auszubilden, das ist ein Geschenk, das ich überhaupt nicht geplant habe, niemals. Es ist mir zugefallen. Es können aber auch schwere Lebenslagen sein, die uns zufallen, Erkrankungen, Krisen. Es gibt so etwas wie eine Theologie der Störungen. Und das ist der letzte Gedanke, den ich an dieser Stelle gerne noch äußern möchte. Wenn Sie Zeitmanagement betreiben, also Sie haben so einen schönen Kalender von jener Firma, die immer so schöne Einbände macht und alles Mögliche, und jetzt planen Sie Ihre Woche oder Ihr Jahr und nehmen sich vor, da mache ich das und da mache ich das und da mache ich das. Wunderbar, tun Sie das bitte. Aber rechnen Sie mit den göttlichen Störungen. Was meine ich mit den göttlichen Störungen? Für Zeitmanagement ist jede Störung ein zu minimierender Faktor, also muss man abschaffen. Ich frage mich, ob nicht hinter mancher Störung ein Kairos steckt, eine zu ergreifende Gelegenheit. Kennen Sie die Geschichte? Sie kennen sie mit Sicherheit. Von dem Mann, der unter die Räuber fiel, Lukas 10. Eine interessante Störungsgeschichte. Der Mann, der unter die Räuber fiel. Und dann kommen zwei vorbei. Die haben in ihrem Tempus stehen, heute ist Gottesdienst. Passt nicht in mein Zeitmanagement. Und sie gehen vorbei an dem Mann, der unter die Räuber fällt. Ein Außenseiter nimmt sich des Verletzten an, und wird seither für uns zum Urbild der Mitmenschlichkeit, zum barmherzigen Samariter. Er hört den Anruf, der in der Störung liegt, und tut, was richtig ist. Priester und Levit folgen ihrer Zeitplanung. Der Samariter sieht den Kairos. Die Störung des Menschen, der unter die Räuber fiel, hat sich dummerweise nicht an den Terminkalender der anderen gehalten. Aber er ist ein Testfall dafür, ob wir die fallende Zeit ernst nehmen oder nicht. Das heißt nun nicht, dass jede Störung von uns bejubelt werden sollte. Ist vollkommen egal, was wir gerade machen. Sei willkommen, Störung, ich lasse alles stehen oder liegen. Aber dass wir wachsam sein müssen. Es gibt Störungen, die Gott uns schickt. Und wo er möchte, dass wir jetzt alles stehen und liegen lassen und das tun, was dran ist. Ich hatte als Pfarrer in Münster einen Kollegen, der war ein Weltmeister in dieser Hinsicht. Und seine Arbeitsorganisation war manchmal ein bisschen chaotisch. Aber wenn es irgendwo in der Gemeinde brannte, konnte man sich darauf verlassen, dass er da ist und der Störung folgte. Also, unser Leben ist in der Zeit eingerichtet. Unser Körper funktioniert in diesem Rhythmus. Und es ist gut, wenn wir uns auch an den Rhythmus halten, von Tag und Nacht. Uns ist Zeit geschenkt, in der wir etwas gestalten sollen. Uns ist aber auch der Rhythmus von Arbeit und Ruhe zugemutet. Und keiner von uns verletzt diesen Rhythmus auf Dauer ungestraft. Lassen Sie es mich auch mal so sagen. Niemand, auch nicht der strengste Chef und die schwierigste Wirtschaftslage, hat das Recht, uns das Recht zu bestreiten, am siebten Tag zu ruhen. Wobei der siebte Tag je nach Arbeitsrhythmus natürlich ein Tag sein kann. Und es gibt die fallenden Zeiten, die Zeitgeschenke, die Gott uns macht, aber auch, und damit wäre ich wieder bei dem, was ich heute Morgen gesagt habe, die Zumutungen. Ich würde Ihnen gerne am Ende noch zwei Bilder zeigen. Jetzt brauche ich mal Tipp an die Technik. Ich brauche das Bild von Tiki Küstenmacher mit dem Horizont. Genau das. Das ist nun meine Frage. Zeit, orientieren wir uns an der Uhr oder am Kompass? Ich dafür bleiben besser gleich hier drin. Es wird ein bisschen nass da draußen. Uns wird Zeit geschenkt, genau. Warum rede ich von Uhr oder Kompass? Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen und Sie ermuntern, darüber mal nachzudenken, wenn es um Ihren Umgang mit der Zeit geht. Sie sehen hier dieses Bild, ein Mensch steht am Anfang eines Weges. Und unsere Art, mit der Zeit umzugehen, ist häufig so, dass wir die nächsten Schritte ins Auge fassen. Die Karikatur sagt aber, was ist eigentlich das große Ziel? Was soll am Ende unserer Tage herausgekommen sein? Und Stephen Covey hat dafür ein sehr nettes Bild gefunden. Er sagt nämlich, stellen Sie sich vor, Ihr 80. Geburtstag ist gekommen. Und an Ihrem 80. Geburtstag kommen alle Menschen, die für Sie in Ihrem Leben, in einem Lebensbereich besonders wichtig waren. Vielleicht ein Kollege, ein Freund, eines Ihrer Kinder, ein Verwandter, ein Mensch aus Ihrer Gemeinde, ein Nachbar, jemand aus dem Sportverein, was auch immer. Was möchten Sie, dass diese Menschen an Ihrem 80. Geburtstag zu Ihnen sagen? Was möchten Sie bedeutet haben im Leben dieser Menschen? Und das Schöne an diesem Bild ist, es fragt nicht, welche Erfolge möchten Sie in Ihrem Leben haben? Was möchten Sie erworben und geschafft haben? Sondern was möchten Sie im Leben von Menschen bedeutet haben? Und Stephen Covey nennt das, das sind unsere Lebensrollen. Und er sagt, wir müssten eigentlich mal unsere Lebensrollen durchdenken. Ich will es Ihnen an einem schmerzhaften Beispiel zeigen und spreche jetzt mal zu allen unter Ihnen, die Väter sind von kleineren Kindern. Was möchten Sie, was Ihr kleiner Sohn, wenn Sie dereinst mal 80 werden, über Sie sagt? Für mich war das ein Punkt, an dem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass Kinder eine unverschämte Eigenschaft besitzen. Sie warten nicht mit dem Großwerden, bis ich Zeit für sie habe. Ich finde das absolut kritikwürdig. Warum warten Kinder nicht mit dem Großwerden, bis ich Zeit für sie habe? Als mir das klar wurde, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ist es eigentlich richtig, dass ich in meinem Umgang mit der Zeit stets den Dingen, die mir dienstlich von der Arbeit, vom Job her zugemutet werden, immer wieder Vorrang gebe, vor der Zeit mit meinem Kind abends am Bett die Geschichte vorzulesen, am Wochenende eine Stunde Fußball zu spielen oder was auch immer. Was soll der kleine Knirps, der er jetzt ist, mal zu mir sagen, wenn ich 80 bin? Und so durchspielt KW alle Lebensrollen, die wir haben, und sagt, was soll am Ende dabei herauskommen? Natürlich bleibt unser Leben voll von Pflichten und die Frage, dass abgespült werden und gewaschen werden muss, dass die Versicherung bearbeitet werden muss und so weiter, bleibt uns ja nicht erspart. Aber wir haben ja Freiräume, in denen wir Entscheidungen fällen, was wir mit unserer Zeit machen, wofür wir sie einsetzen. Und diese Idee einmal durchzuspielen, was möchte ich eigentlich, dass rauskommt am Ende? Was sollen Menschen sagen, für die ich vielleicht wichtig war, über mein Leben? Wenn Sie das haben, haben Sie so etwas wie eine persönliche Vision für Ihr Leben. Was will Jesus eigentlich, dass Sie in diesen Beziehungen zu den Menschen, die für Sie wichtig sind, bedeutet haben? Was soll er an Ihrem 80. Geburtstag sagen? Das ist die Frage. Und wenn wir das klar haben, glaube ich, haben wir einen ganz guten Maßstab. Nicht, um alle unsere Zeitprobleme in den Griff zu kriegen. Das muss ich Ihnen sagen. Das Problem mit der Zeit bleibt ein Problem. Aber doch stärker zu wissen, wo wir Ja sagen und wo wir Nein sagen. Wo wir uns gerne verschenken und investieren oder wo wir auch mal sagen, nein, das will ich jetzt nicht. Auch wenn es keiner versteht. Weil das ist nicht das, was ich aus dem Mund Jesu an meinem 80. Geburtstag über mich gerne hören möchte. Ich muss nicht noch mehr kaufen, leisten, Erfolg haben oder so weiter. Sondern ich kann mich auf das konzentrieren, was wirklich für mein Leben die Aufgabe und darum wichtig ist. Manchmal kann man das, und das ist mein Schluss, dann mit einer Grafik, jetzt brauche ich die mit den 4 Feldern. Da gibt es eine Grafik mit 4 Feldern. Und davon die letzte. Ja, noch ein bisschen weiter. Ja, die ist gut. Das ist eine ganz einfache Grafik, mit der man dann nämlich sortieren kann. Ein sehr hilfreiches Instrument im Zeitmanagement, die sogenannte Eisenhower-Matrix. Also Sie können jetzt zu Hause unglaublich Eindruck machen, wenn Sie sagen, übrigens, kennst du schon die Eisenhower-Matrix? Die Eisenhower-Matrix sortiert die Aufgaben unseres Lebens in 4 Felder. Die eine Richtung sagt, was ist dringend und was ist nicht dringend. Die andere Richtung sagt, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und schon die Unterscheidung zwischen wichtig und dringend finde ich ausgesprochen hilfreich. Sie können das an einem simplen Beispiel überprüfen. Nicht alle Dinge, die wichtig sind, sind auch dringend. Ich bleibe bei meinem Beispiel vom Papa mit seinen Kindern. Es ist absolut nicht dringend, mit dem eigenen Kind Zeit zu verbringen, Geschichten vorzulesen, Gute-Nacht-Geschichte, Lied singen, beten oder Fußball spielen am Wochenende. Kein Mensch wird ihr Gehalt kürzen, wenn sie das nicht tun. Aber es ist wahnsinnig wichtig. Und Sie können nun alle Aktivitäten in diese 4 Felder sortieren. In Bereich 1, das sind die Dinge, die wichtig und dringend sind. Das sind die Dinge, auf die Sie auch am wenigsten Einfluss haben. Die Arbeit, die Sie zu tun haben, die von Ihnen als Pflicht erwartet wird, wo Sie auch nicht viel Freiheit haben, zu tun oder zu lassen. Im Bereich 3, und das ist schon mal eine ganz pfiffige Unterscheidung, sind Dinge, die sind vielleicht nicht wirklich wichtig, werden aber häufig von anderen unglaublich dringend gemacht. Das sind all die Veranstaltungen, von denen andere Leute meinen, dass sie da hingehen sollen. Das sind all die Dinge, wo andere Leute sagen, aber das musst du doch noch machen. In Quadrant 4 sind die besonders netten Dinge. Ich sag mal nur, die Frauen hören mal gerade weg, da sind die Computerzeitschriften, da sind die Automagazine und ähnliche Dinge. Also pure Zeitfresser, Sachen, die weder wichtig noch dringend sind, aber manchmal Spaß machen. Meinetwegen auch sein dürfen. Der entscheidende Quadrant für die Logik bei der Eisenhower-Matrix ist der 2. Quadrant rechts, der Quadrant mit der Nummer 2. Da sind die Dinge, die nicht dringend sind, aber wichtig. Und Stephen Covey sagt in seiner Lehre von dem Umgang mit der Zeit, diesen Quadranten müsst ihr stark machen. Den müsst ihr stark machen. Da passieren die entscheidenden Sachen. Zum Beispiel, das Gespräch mit einem Menschen, damit meine Beziehung zu ihm erhalten und verbessert wird. Das Buch, das ich lese, obwohl ich es nicht lesen muss. Die Weiterbildung, die ich mache, obwohl ich sie nicht machen muss. Die Zeit, die ich mir nur dafür nehme, mal das Neue Testament von Anfang bis Ende durchzulesen. Die Stille, die ich mir gönne. Die Zeit, die ich zum ruhigen Gespräch mit meinem Lebenspartner mir nehme. Lauter Dinge, die erst einmal überhaupt nicht auffallen, wenn sie sie nicht tun, die aber dann nachhaltig ihr Leben entweder schädigen, wenn sie sie lassen, oder fördern, wenn sie sie tun. Stephen Covey sagt, je mehr wir uns im zweiten Quadranten bewegen, desto kleiner werden die anderen Quadranten und desto besser wird es uns gelingen, mit unserer Zeit einigermaßen klarzukommen. Das ist im Grunde das Bild, was ich Ihnen gerne zeigen wollte. Einfach mal die Aktivitäten einer Woche anzugucken und mal kleine Zahlen daneben zu schreiben. Ist das 1, 2, 3 oder 4? Und ein allerletztes. Wie kommen die Aktivitäten im zweiten Quadranten zu ihrem Recht? Fragezeichen. Antwort, Doppelpunkt. Nicht, indem man am Ende der Woche guckt, ob man noch irgendwie Luft dafür hat, sondern der Trick heißt, oder die Idee heißt, planen Sie als allererstes, wenn Sie Ihre Woche anschauen, Zeit ein für Ihre Quadrant-2-Aktivitäten. Planen Sie sie zuerst ein und lassen Sie dann den anderen Dingen ihren Raum. Also zuerst die Zeit, die ich brauche, um auf Gott zu hören. Zuerst die Zeit, die ich brauche, um die wichtigsten Beziehungen meines Lebens zu pflegen. Dann alles andere. Herzlichen Dank.